Morgen ist es 100 Tage her, dass tausende Menschen auf dem Petersplatz standen und sich fragten, wer ist denn das? Die Kardinäle hatten im Konklave den Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, zum neuen Papst gewählt. Mit dem hatten die allerwenigsten gerechnet. Jetzt kennt den Argentinier jeder. Der fällt immer wieder durch sein unkonventionelles Auftreten auf und überrascht damit. Papst Franziskus ist nicht nur der erste lateinamerikanische Papst, sondern auch der erste Jesuit auf dem Stuhl Petri. Ein Ordensbruder von ihm ist Pater Andreas Batlock, der ist Herausgeber und Chefredakteur der christlichen Zeitschrift Stimmen der Zeit. Willkommen im Domradio, Pater Batlock.
Willkommen, Frau Vorbrot.
Jesuiten, die zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie einen besonderen Gehorsam gegenüber dem Papst versprechen. Wie überrascht waren Sie, dass ein Jesuit jetzt selber Papst wurde?
Absolut überrascht. Ich war zufällig in Mailand. Ich hatte 2 Tage vor der Wahl im Mailänder Dom das Grab von Pater Martini oder Kardinal Martini besucht und für eine gute Wahl gebetet. Und als ich dann den Namen hörte, ich saß in einem Hotel und schaute die BBC, da bin ich erschrocken und war ehrlich gesagt baff.
Da haben Sie gedacht, Mensch, hat mein Gebet ja genützt.
Dass ein Jesuitbischof ist von den Konstitutionen her eigentlich nicht vorgesehen. Dann wird man natürlich vielleicht auch Kardinal. Es gab noch nie einen Jesuiten als Bischof. Ich denke mir, irgendwas muss sich der Heilige Geist und müssen sich die Mehrheit der Kardinäle gedacht haben. Und jetzt ist es so und das Ergebnis ist ja nicht schlecht.
Wenn man jetzt selber einer ganz bestimmten Richtung halt angehört und auf so einer machtvollen Position landet, könnte das eigentlich nicht sein, dass ein jesuitischer Papst jetzt für die Zukunft den eigenen Orden irgendwie anders behandelt als ein Papst ohne Ordenshintergrund?
Ich glaube, die anderen Orden beobachten jetzt ganz genau, was passiert mit den Jesuiten. Das ist das eine. Das andere, die österreichischen Jesuiten, ich gehöre ursprünglich der österreichischen Provinz an, hatten gerade ein Jubiläum, 450 Jahre. Da war der Pater General in Wien und der sagte dort ganz sachlich und nüchtern, dass der Papst Jesuit ist, heißt für den Orden gar nichts. Wir sind durch dieses vierte Gelübde, das Sie erwähnt haben, besonders an den Papst gebunden. Und ob ein Papst jetzt Jesuit oder Dominikaner oder Franziskaner oder ein Weltpriester ist, spielt in dem Sinn keine Rolle. Und er wird uns sicher nicht mit Privilegien überschütten.
Was beäugen die anderen Orden da so genau?
Unser Generaloberer hat den Spitznamen Papa Nero, der schwarze Papst wegen des schwarzen Talars früher. Jetzt ist natürlich auch der Papa Bianco ein Jesuit. Und da kommen dann natürlich alte Verschwörungstheorien ins Laufen, ob die jetzt die Macht in der Kirche übernehmen und was auch immer. Aber Bergoglio war ja schon über 20 Jahre Erzbischof und Weihbischof, also seit 1992 und damit nicht mehr der Jurisdiktion eines Provinzials verpflichtet. Er kommt aus einem ignatianischen Geist und ich denke, vielleicht war es Zeit, dass die Kirche auch etwas davon mitbekommt.
Das merkt man ja auch oft ganz deutlich wieder, diesen Geist, aus dem er kommt. Gucken wir mal auf diese ersten 100 Tage Franziskus. Also der zieht nicht in das Papstapartment, der geht offen auf die Menschen zu, lässt sich nass regnen, anstatt unterm Schirm zu stehen, mahnt für Hilfe für die Schwachen in der Gesellschaft. Wie revolutionär ist der eigentlich?
Also ich würde sagen, er hat das Papstamt bereits verändert. Ich würde dazu sagen, alles, was wir seit dem 13. März sehen und erleben, auch als Befreiung erleben, verdanken wir einfach zunächst mal dem mutigen Schritt und der Entscheidung von Benedikt dem 16., der einfach gespürt hat, ich bin meinem Amt nicht mehr gewachsen. Physisch und psychisch, das ist eine ganz große Sache. Ich glaube doch, dass der Apparat eher ein Interesse daran gehabt hätte, dass das genau so weitergeht. Jetzt ist zum ersten Mal ein Lateinamerikaner dran, einer, der vom Ende der Welt kommt, wie er ja sagte, gleich am ersten Abend. Er hat einen völlig neuen Namen gewählt, der ja auch Programm ist, Franziskus, da klingen die Ohren. Er macht's anders, er entzaubert auch diese Aura der Unnahbarkeit und bei den Menschen kommt es an, er ist ein Sympathieträger. Ich finde, es sind keine gespielten Posen, das ist echt, es ist ernst. Er ist sparsam in seinen Worten und trotzdem in seiner Ausdrucksfähigkeit geht er auf die Menschen zu und das tut offenbar allen gut, vielleicht nicht allen, die sich etwas anderes gewünscht hätten in der Kirche.
Die Namenswahl haben Sie gerade schon erwähnt. Damit hat sich Franziskus ja auch ganz demonstrativ an die Seite der Armen gestellt. Wie wichtig ist der Umstand, dass er ja als Lateinamerikaner auch Armut aus nächster Nähe wirklich gut kennengelernt hat?
Also das hat ihn sicher geprägt. Er hat auch als Erzbischof von Buenos Aires nie den Kontakt zu den Leuten verloren. Er ist in die Favelas, Barrios gegangen. Er hat offenbar die U-Bahn benutzt, in einem kleinen Apartment gewohnt, keinen Palast gehabt. Er war einer der Iren, hieß es. Also er ist ja auch San Lorenzo Fußball begeistert und dort heißt er, das ist einer von uns. Auf der anderen Seite, er ist Jesuit und der Jesuitenorden hat sich 1974-75 in der 32. Generalkongregation ausdrücklich der Option, der vorrangigen Option für die Armen verpflichtet. Das hat gerade in Mittel- und Lateinamerika zu großen, massiven Spannungen geführt. Die Jesuiten sind weg aus den großen Kollegien, haben Schulen aufgegeben, sind in die Slums gezogen. Das hat er hautnah mitbekommen, weil er sehr früh Provinzial wurde. Aber dieser Optio Preferentialis pro Pauperibus ist er verpflichtet. Und ich würde sagen, wenn man es plakativ nimmt, wenn die Agenda eines Benedikt Glaube und Vernunft war, könnte man sagen, die Agenda des neuen Papstes ist Glaube und Gerechtigkeit. Und das ist wichtig in der Kirche.
Vom Auftreten unterscheiden sich ja Franziskus und der gerade erwähnte Vorgänger Benedikt ziemlich. In theologischen Fragen heißt es aber, seien sie sich sehr ähnlich. Was ist trotzdem der Hauptunterschied, der, den Sie gerade gesagt haben, oder gibt es noch einen?
Also Franziskus ist sicher kein Spitzentheologe, wie es Benedikt war und ist. Er ist das, was man in Lateinamerika einen Pastoralista nennt. Er hat starke volkskirchliche Volksfrömmigkeitszüge. Aber er ist auch ein Pragmatiker und das mischt sich eben mit einer langen Leitungserfahrung. Provinzial, Rektor, Novizenmeister, Weihbischof, Erzbischof. Da spielt natürlich dann auch die jesuitische Prägung im konsultativen Bereich eine Rolle, was sich ja auch jetzt bemerkbar macht, weil noch keine großen Entscheidungen gefallen sind. Und ich denke, das tut der Kirche gut.
Jetzt haben wir hauptsächlich über Franziskus als Person gesprochen. Innerkirchlich ist er vor allem mit der Ernennung von 8 Kardinälen aufgefallen, die ihn dann bei der Frage der Kurienreform beraten sollen. Was und wann erwarten Sie konkrete Veränderungen in der Kurie wirklich?
Also diese 8 Kardinäle, die ja aus allen Erdteilen kommen, die werden im Oktober meines Wissens zum ersten Mal zusammentreten, aber die haben ja über E-Mail jetzt schon Kontakt und er hat einzelne getroffen. Kurienreform ist ein lang ersehnter Wunsch vieler Kardinäle. Die Kurie wurde bisher nach der Art eines spanischen Hofes eigentlich geführt. Der Papst war ja fast nicht mehr erreichbar. Dezentralisierung und Kollegialität stehen dringend an und es ist ja doch so, dass eigentlich nach dem letzten Konzil ein Bischof in seinem Bistum, in seiner Diözese Stellvertreter Christi ist. Die Mentalität in den letzten Jahrzehnten war aber eher so, ein Bischof ist der verlängerte Arm des Papstes oder Filialleiter einer römischen Zentrale und viele Kurienbeamte haben das Bischöfe oder Kardinäle auch spüren lassen und dagegen gibt es jetzt offenbar Widerstand. Die Stichworte Vatileaks und was es da sonst an Skandalen gibt, stehen ja auch dafür. Und offenbar gab es im Vorkonklave großes Unbehagen darüber, dass da einiges wirklich im Argen liegt. Und das geht er jetzt an. Da hat er ja sehr, sehr schnell reagiert. Ich denke, die nächste wichtige Sache ist dann, wer wird Kardinalstaatssekretär? Und die Tatsache, dass er sich jetzt nach 100 Tagen immer noch Zeit damit lässt, ist für mich ein Indiz dafür, dass er sondiert und dass er den Berichten und den Dossiers, die auf seinem Schreibtisch liegen, misstraut und das einfach gegenchecken will.
100 Tage ist er morgen im Amt, Papst Franziskus. Darüber gesprochen habe ich mit dem Jesuitenpater Andreas Bartlock. Der ist heute in Köln zu Gast im Kölner Domforum. Da nimmt er teil an einer Talkrunde zum Thema eben 100 Tage Papst Franziskus. Herzlichen Dank für das Gespräch, Pater Bartlock.
Danke sehr, Frau Vorbrot.